Culture After Work, der Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche.
Sie kamen aus dem hohen Norden und machten sich zunächst als Seefahrer, Plünderer und Räuber einen Namen. Innerhalb von wenigen Generationen erlebten sie jedoch einen rasanten Aufstieg. Sie eroberten, begründeten und etablierten ganze Königreiche und sorgten für herausragende kulturelle Blütezeiten. Sie verbanden das nördliche Europa mit dem gesamten Mittelmeerraum und sie wirkten von der Ostsee bis nach Weißrussland und ans Schwarze Meer. Die Rede ist von den Normannen. Durch ihre Geschichte wird deutlich, wie vielfältig bewegt und bunt die mittelalterliche Welt war. Die Ausstellung Die Normannen, die ab dem 18. September 2022 bei uns in den Reichsengelhorn-Museen gezeigt wird, stellt zum ersten Mal umfassend die Entwicklung der Normannen vor. Dabei geht es auch erstaunlicherweise um Themen wie Vernetzung, Mobilität, Migration, Integration und Wissenstransfer. Also allesamt Punkte, die auch eng mit unserer gegenwärtigen Lebenswelt verknüpft sind. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Culture After Work. Ich habe heute meine Kollegin Dr. Viola Skiba zu Gast. Sie ist Direktorin an den Reichsengelhorn-Museen und zudem Leiterin des Ausstellungsprojektes Die Normannen. Grüß dich, Viola. Hi.
Hallo, Norman.
Nun behandelt die Ausstellung die lange Zeit vom 8. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Wir werden uns in dieser Folge aber auf den Zeitraum ab dem 11. Jahrhundert konzentrieren und hier einen Fokus auf die Entwicklung in Süditalien legen. Bevor wir da einsteigen, gehen wir jetzt aber zunächst noch auf ein paar grundlegende Dinge zu den Normannen ein. Wie können wir mit dem Begriff Normannen hantieren? Als Normannen wurden ursprünglich die Wikinger aus dem frühen Mittelalter bezeichnet. In der heutigen Zeit meint man damit aber eher diejenigen Skandinavier, die sich um das Jahrtausend in der Normandie ansiedelten. Kann man das so sagen?
Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Es ist aber natürlich gleich ein ganz schwieriger Einstieg, denn der Begriff Normann ist sehr komplex, sehr kompliziert. Wir benutzen ihn heute sehr stark in Deutschland allerdings nur. Es ist synonym für den Begriff Wikinger, der gar kein historischer Begriff ist, also Wikinger. Die Normannen bedeuten einfach nur Männer aus dem Norden. Also Leute, die aus dem Norden kommen. Und wir versuchen das in der Ausstellung ein bisschen einzugrenzen und tatsächlich zu sagen, okay, es gibt eine Verbindung zu den Wikingern, also den Männern, die aus dem Norden kommen. Aber die siedeln sich dann irgendwo an und werden dann richtig zu Normannen. Und das ist quasi unser Thema.
Kommen wir mal auf die Klischees zurück. Die Normannen oder auch die Wikinger, die sind ja besonders häufig auch als Barbaren, als Plünderer bezeichnet worden und werden das zum Teil auch noch heute noch. Was hat es damit auf sich?
Das ist natürlich sehr stark auch von unseren Quellen, also dem, was wir wissen, geprägt. In Westeuropa ist es natürlich eine Gewalterfahrung, als dann die Männer aus dem Norden kommen. Die plündern nämlich ganz stark erstmal, zerstören viel und das ist natürlich eine traumatische Erfahrung. Aber es ist da natürlich auch noch sehr viel mehr. Also die Wikinger sind auch Händler, sie sind Reisende, sie sind ganz viel unterwegs, sie kennen die Gebiete und natürlich wissen sie dann auch, wo sie rauben können. Und das tun sie tatsächlich auch immer so saisonal, also sind dann auch durchaus Bauern oder Händler, aber ab und zu ziehen sie eben los, um dann zu plündern. Ja, und man hat schon sehr viel getan in vergangenen Wikinger-Ausstellungen zum Beispiel, um das ein bisschen zurechtzurücken, auch dieses gewalttätige Image. Aber es ist schon so, dass die Männer aus dem Norden ein relativ kriegerisches Völkchen sind und das erben zu einem gewissen Maß auch die Normannen.
Das liegt sicherlich auch daran, dass die mittelalterliche Geschichtsschreibung in dieser Beziehung auch sehr einseitig funktionierte und eher von den überrannten Völkern geschrieben wurde.
Genau, also die Geschichtsschreibung seitens der Wikinger und auch der Normannen dann setzt tatsächlich wirklich sehr viel später ein. Und man muss sich auch zusätzlich nochmal klar machen, dass Gewalt eine ganz andere Funktion im Mittelalter hat, beziehungsweise vielmehr den Alltag geprägt hat, ohne dass das jetzt per se als negativ angesehen wurde. Also traumatisch war es immer für denjenigen, den es getroffen hat, aber ein gewisses Maß an Gewalt war durchaus auch akzeptiert.
Wie breiteten sich die Normannen denn geografisch in Europa aus?
Ja, auch das kann man natürlich näherungsweise jetzt erstmal sagen. Also die Männer aus dem Norden, die Wikinger, breiten sich schon mal aus. Dann siedeln sie eben im 10. Jahrhundert sich in der Normandie aus, beziehungsweise die Normandie entsteht mit ihnen erst. Das sind sozusagen die Nordmannen, die Nordmänner, die um Rouen wohnen und sich dann auch ausdehnen und dieses Herzogtum gründen. Und von der Normandie aus geht die Reise dann natürlich weiter. Also der wohl bekannteste Eroberungszug ist wahrscheinlich nach England, die berühmte 1066-Eroberung durch Willem den Eroberer. Aber sie sind auch anderweitig sehr stark unterwegs. Und sie haben auch noch, sagen wir mal, Vettern, denn sie reisen nicht nur in die Normandie, die Nordmänner, sondern sie sind auch ganz woanders unterwegs. Und auch das wollen wir kurz anreisen, nämlich im Osten. Also sie reisen durch Osteuropa, gründen zumindest mit das Fürstentum in Kiew und reisen dann weiter bis nach Byzanz, wo sie dann auch die Varegergarde mit begründen. Aber das ist ein ganz anderes Thema für einen anderen Tag.
Genau, das holen wir bei einem späteren Podcast nach. Woher kam denn überhaupt der Drang, ihre Heimat zu verlassen und in ferne Länder, in so weit entfernte Länder zu reisen und sich dort auch niederzulassen?
Dafür gab es natürlich immer viele Gründe. Also einer, der vielleicht so ein bisschen grundlegend ist, ist, dass die Normannen sehr stark mobil waren. Also jetzt einfach von ihrer Lebenseinstellung, sag ich jetzt mal. Also durchaus nicht abgeneigt, in die Ferne zu schweifen. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Normandie, so schön sie ist und so fruchtbar, also es ist ein sehr fruchtbares Territorium, natürlich auch begrenzt ist. Und man hat dort Nachbarn, die es nicht so gerne sehen, wenn man sich unendlich ausdehnt. Das heißt, das Bevölkerungswachstum tut das Übrige. Irgendwann wird der Raum ein bisschen eng, zumindest wenn man Ambitionen hat. Und das ist ein Grund, warum die Normannen in die Ferne schweifen. Ein weiterer wäre, dass es natürlich auch Streit gibt im Territorium. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man sich die Köpfe einschlägt, sondern durchaus auch mal, dass man exiliert wird. Also muss man sich neue Betätigungsgebiete suchen.
Nun haben die Normannen das ja wirklich auch gut gemacht und extrem schnell, wie sie sich auch festgesetzt haben. Gab es da bestimmte Merkmale, die die Normannen aufwiesen, die das begünstigt haben?
Ja, das ist Grund, also so feste Aussagen dazu treffen, ist natürlich immer schwierig, denn die Normannen sind sehr mobil, sie sind aber bei weitem natürlich nicht die einzigen, die in Europa im Mittelalter unterwegs waren. Aber sie sind sehr erfolgreich, das kann man auf jeden Fall sagen, im Unterwegssein und neue Gebiete für sich zu finden und sich dort festzusetzen. Und das liegt ganz sicher daran begründet, dass sie, wie soll ich sagen, einen offenen Horizont haben. Also sie schauen sich an, auch was sie treffen, die Kulturen, die Gepflogenheiten vor Ort und stellen sich darauf ein. Und sind auch durchaus bereit, sich dem anzupassen, was sie vorfinden, das für sich auch zu übernehmen, was ihnen geschickt erscheint und dadurch auch dann sehr, sehr gute Möglichkeiten zu schaffen, um dann dort zu bleiben.
Das heißt, sie waren mobil, sie waren auch militärisch bewandert und kriegerisch gut aufgestellt. Und dann haben sie aber auch immer die Gunst der Stunde genutzt, um sich mit der Bevölkerung quasi auch zu vermischen und zu integrieren.
Genau, also so kann man das sagen. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist eben Süditalien. Da sind sie schon sehr früh unterwegs. Also um das Jahr 1000 wissen wir, dass die ersten Normannen auf jeden Fall schon in Süditalien waren. Dort gibt es nämlich den Monte Sant'Angelo. Das ist ein großes eine große Pilgerstätte, die eben den Erzengel Michael geweiht ist. Und da gibt es ja ein Pendant in der Normandie, von dem vielleicht die meisten auch schon gehört haben, der Mont Saint-Michel. Und diese Verbindung bringt natürlich schon früh die Normannen dazu, auch an diese Stätte zu pilgern, vielleicht dann auch weiter ins Heilige Land zu ziehen und zu sehen, dass da unten durchaus Möglichkeiten sind. Es ist schön, die Sonne scheint, Wein und Honig fließt und das ist sicher auch ein Anziehungspunkt im Süden gewesen. Die politische Lage in Süditalien ist ein wenig unübersichtlich. Auch das ist immer gut für jemanden, der von außen kommt. Und da schaffen sich die Normannen sehr, sehr gut rein. Und sie erkennen sehr schnell, und das tun sie übrigens nicht nur in Italien, sondern auch anderswo, dass der einfachste Weg, seinen Platz zu finden, ist, dass man in die Gesellschaft einheiratet, die man vor Ort vorfindet. Und das tun die Normannen sehr erfolgreich und dadurch werden sie absorbiert in die örtliche Gesellschaft. Und sehr oft schaffen sie es dann auch, auf der Oberfläche zu schwimmen und dann die Herren zu werden.
Nun, hast du gerade angesprochen, Süditalien, das war im 11. Jahrhundert, Anfang 11. Jahrhundert, als es auch in diese Richtung ging. Zeitgleich gab es auch noch Aktivitäten auf der Iberischen Halbinsel. Und wenn man sich das jetzt parallel auch zur Konsolidierung der Herrschaft in der Normandie oder auch der Eroberung von England vor Augen führt, was waren denn da wiederum die Gründe? Weil man hat jetzt erstmal neue Territorien, neue Herrschaftsbereiche erschlossen und auch gefestigt und dann strömte man schon wieder in die Ferne.
ja, man muss sich das so vorstellen, das sind keine koordinierten Veranstaltungen, die Normannen sagen, so, jetzt ziehen wir aber mal los und gehen erst nach Italien, dann nach Spanien oder sowas, sondern man muss sich das in kleineren Einheiten vorstellen. Die einen gehen halt nach Spanien, die anderen nach Italien, und was dabei passiert, ist einerseits ähnlich, andererseits aber auch unterschiedlich. Ja, in beiden, das sind zwei sehr schöne Beispiele, denn in beiden Regionen gibt es schon Schmelztiegel, da sind sehr viele verschiedene Kulturen am Start und die Normannen dann natürlich auch treffen und versuchen, das Beste für sich daraus zu machen. Ja, und die Geschichte geht sehr unterschiedlich aus. Und das sieht man mal, ist es eben erfolgreich, also im Sinne von, man wird selber Herrscher, oder man geht still und heimlich in der Gesellschaft, die man vorfindet, auf.
Und in welchen Gruppierungen erfolgte das? Waren das Familien dann?
Ja, manchmal sind es Angehörige von Familien, wobei das weiter zu fassen ist. Also zum Beispiel ein kleiner Herr kann dann mit einem gewissen Anhang auch reisen, bringt dann seine Krieger quasi mit. Und andermal sind es tatsächlich Familienverbände, die exiliert werden. Und dann geht der eine Sohn dorthin, der andere Sohn geht dorthin und schaut halt, wie weit er kommt.
Wenn wir jetzt konkret auf die Entwicklung in Süditalien zu sprechen kommen, wo die Normannen ja innerhalb weniger Generationen ein blühendes Königreich begründeten, das später auch zu den einflussreichsten und auch reichsten in ganz Europa zählte, dann würde ich gerne nochmal wissen, wie die politische Situation war. Du hattest es eben schon kurz angesprochen. Auf welche politische Situation trafen die Normannen in Süditalien?
Also die politische Situation in Süditalien ist insofern besonders, dass sie sehr fragmentiert war. Also es gibt sehr viele Mitspieler in dieser Region. Das sind Langobarden, das sind Araber, das sind die Griechen oder auch Byzantiner genannt. Das ist aber auch der Papst, der anfängt, auch territoriale Ansprüche zu entwickeln und nicht mehr eine rein religiöse Funktion für sich in Anspruch nimmt. Und diese ganzen Fraktionen sind untereinander die ganze Zeit im Clinch, und wer im Clinch ist und trägt diesen in der Regel dann auch militärisch aus, braucht Soldaten, und die rekrutiert er zum Beispiel in der Normandie. So kommen dann viele Normannen nach Italien und merken, da wo Streit zwischen verschiedenen Parteien ist, kann man möglicherweise auch für sich das eine oder andere Land gewinnen. Und das passiert in einem so herausragenden Maße, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten tatsächlich die Normannen anfangen, die Kontrolle zu übernehmen. Das gefällt nicht allen, aber den Normannen vor Ort sicherlich schon.
Was würdest du denn als Meilensteine der normannischen Herrschaft oder der Entwicklung der normannischen Herrschaft in Sizilien betrachten?
In Sizilien oder in Italien?
Süditalien, immer.
Also es gibt verschiedene Meilensteine. Wenn wir jetzt ganz am Anfang anfangen, ist 1022 die Gründung von Aversa. Das ist das erste normannische wirklich Zentrum, was wir haben. Dann die Ankunft der Hauteville, die dann zu Grafen von Apulien aufsteigen. 1059 in Melfi wird dann Robert Giscard, der einer der Hauteville ist, wird dann tatsächlich auch zum Herzog von Apulien, Kalabrien und zukünftig auch von Sizilien. Das muss er allerdings noch erobern. Und dann schließlich die Eroberung von Sizilien, die allerdings 30 Jahre in Anspruch nimmt. Ja, dort sind eine muslimische Herrschaft seit 300 Jahren gewesen. Es gab vorher auch schon mal Versuche, es zu erobern, aber die Normannen tun das dann relativ erfolgreich zwischen im Prinzip 1061 und 1090, kann man sagen. Fall von Noto gilt immer so ein bisschen als das Abschlussdatum. Und dann ist im Prinzip auch Sizilien erobert. Man muss natürlich noch ein bisschen konsolidieren, aber so der Höhepunkt ist dann erreicht als 1130 Roger II. Da sind wir schon eine Generation weiter. Dann das Papstschisma für sich nutzt, um dann aus seinem bis dahin eher Grafentum ein Königtum zu machen. Und da ist dann dieses blühende Königreich tatsächlich auf seinem Höhepunkt, der natürlich unter den Nachfolgern von Roger II. Auch noch fortgesetzt wird.
Gehen wir nochmal auf diese konfliktreiche politische Situation ein. Das heißt, die Normannen haben sich dann immer auch ziemlich opportunistisch einfach auf jeweilige Seiten geschlagen, von denen sich am meisten erhofften. Sozusagen auch als Söldner sozusagen. Und da war das ja auch, Mitte des 11. Jahrhunderts hatten sie irgendwie auch schon so viel Macht errungen, dass der Papst tatsächlich auch die Normannen stark auf dem Schirm hatte. Und es gab Fehden mit dem Papst, wo dann auch tatsächlich ein Schutz- und Treueid von Seiten der Normannen dem Papst gegenüber geschworen wurde, obwohl der Papst eigentlich unterlegen war. Wie muss man das verstehen?
Also tatsächlich war das ein sehr, sehr geschickter Schachzug von Seiten der Normannen. Es ist im Prinzip so, als sie anfangen, so mächtig zu werden, dass sich alle auf einmal anfangen, bedroht zu fühlen, gibt es eine große Allianz. Ja, da sind sogar die Byzantiner, die mit dem Papst zusammen und noch ein paar Langobarden und dem Kaiser übrigens auch, also den römisch-deutschen, sich dann verbünden, um praktisch gegen die Normannen ins Feld zu ziehen. Und das Ganze endet dann mit einer grandiosen Niederlage, die die Normannen aber auch für einen, soll man sagen, Coup nutzen. Denn sie sind ja Christen, ja, und sie haben das hundertprozentig praktisch für sich umgesetzt, als sie Christen geworden sind. Und für sie ist der Papst ja auch eine religiöse Führungsfigur. Also nehmen sie ihn zwar gefangen, aber behandeln ihn sehr ehrenvoll. Und für ihn ist das natürlich trotzdem eine ziemlich große Niederlage. Aber sie behandeln ihn gut, lassen ihn dann auch irgendwann wieder frei. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist klar, man kommt an den Normannen gar nicht mehr vorbei. Ja, und dann ist der Papst relativ pragmatisch. Was machst du mit jemandem, den du ohnehin nicht militärisch besiegen kannst? Du guckst, dass du ihn auf deiner Seite kriegst und zumindest einhegst. Und das ist im Prinzip der Grund dieses Treueides. Man akzeptiert das, was ohnehin schon da ist, versucht aber im Gegenzug wenigstens etwas zu bekommen. Und das ist der Schutz der Normannen für die Kirche. Und das wird tatsächlich später auch aktiviert. Denn Gregor VII. Wird dann auch mal von Heinrich IV. Nach dem Gang nach Canossa in Rom belagert. Und dann ruft er die Normannen zu Hilfe und die holen ihn dann raus. Und das ist auch der Grund, warum er in Salerno begraben liegt. Da ist auch noch so ein schöner Schneewittchensack, sieht man heute noch seinen Leichnam. Und dort ist er gestorben, weil das ist die normannische Hauptstadt und dorthin hat er sich flüchten müssen.
Und dort ist es schon angedeutet mit dem Titel, den auch Robert Guiscard verliehen bekommen hat, diesem zukünftigen Titel, nämlich zukünftiger Herzog von Sizilien. Und damit war quasi dann auch schon die Eroberung oder die Vertreibung der arabischen Herrschaft mit gemeint. Sprich, der Papst hat das quasi auch unter der christlichen Fahne.
Ja, also wahrscheinlich wird man sich's eher so vorstellen können, dass Robert Guiscard, er war sehr zielstrebig, schon sein nächstes Ziel im Auge hatte und der Papst hat gedacht, okay, dann haben wir wenigstens ein christliches Reich und es ist so etwas wie ein Proto-Kreuzzug, also als es Kreuzzüge noch gar nicht gibt, macht man sowas eben draus und führt das ganze Unternehmen dann eben auch unter der christlichen Fahne durch.
Wo nahmen die Normannen denn die personellen Ressourcen her? Bei so vielen Schauplätzen, auf denen man auch tätig ist, braucht man ja auch eine gewisse Manpower, kriegerische Manpower. Wo kamen die denn alle her?
Also es ist so, dass wenn wir von Normannen sprechen, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass alle, die da sind, aus der Normandie kommen. Ja, das muss man sich klar machen. Es ist auch ganz oft schwer zu unterscheiden, sowas wie Grenzen, wie wir sie heute kennen, gab es ja damals auch gar nicht. Ja, das bedeutet, dass viele auch andere Nordfranzosen da gewesen werden, sein werden. Aber auch in Italien sind natürlich Krieger unterwegs, die ihr Brot verdienen müssen und die sich dann auch in den Dienst von Normannen stellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein relativ gemischter Haufen gewesen sein von der Herkunft her, die Sizilien beispielsweise erobert haben. Aber sie waren das eben unter normannischer Führung. Und deswegen reden wir von den Normannen. Aber wie das eben so ist, auch damals war es schon sehr bunt und vielfältig, die einzelnen Gruppen, die dann einen Namen bekamen.
Und dann war es profitträchtig für die jeweiligen Söldner sozusagen, den ein oder anderen niederen Adelstitel zu ergattern. Oder?
Richtig, also jede Eroberung birgt natürlich auch dann die Möglichkeit, was man erobert, für sich in Anspruch zu nehmen und dann selber ein kleiner Herr zu werden, wenn man vorher eben nur seine Waffen hatte.
Nun sprecht ihr oder sprichst du ab und zu auch von einem Paradebeispiel normannischer Herrschaftskonsolidierung am Beispiel Siziliens. Du hattest vorhin schon Strategien der Normannen aufgezählt. Kannst du das exemplarisch vielleicht an ein paar Punkten beleuchten, was zum Beispiel die Adaption oder die Integration anbelangt, die Heiratspolitik?
Also es ist so, dass wir an vielen Stellen, wo die Normannen ankommen, ähnliche Muster erkennen können. Aber es ist tatsächlich so, dass das besonders schön in Sizilien nachvollziehbar ist, weil wir dort auch den ganzen Aufstieg von wirklich Anfang, von als die Ersten kommen, bis zu einem Königreich schön nachvollziehen können. Ja, und deshalb ist das so ein bisschen ein Paradebeispiel. Ein paar Stichworte hast du jetzt schon genannt. Die ersten Normannen, die kommen, suchen sich erstmal Frauen aus, die ihnen sozusagen oder Eheverbindungen, die ihnen nützen. Manche importieren aber auch Jugendlieben. Also es ist nicht nur so, wenn auch in dieser ersten Phase hauptsächlich, dass nur Männer reisen, sondern es sind durchaus auch mal Frauen unterwegs. Dann wäre das halt so, man schafft sich neue Familienverbindungen, die natürlich dann auch immer mit militärischen Gewinnen verbunden sind. Dann Land, lässt sich Land gegen Dienste geben, das sind Dinge. Und er passt sich dann sehr stark an die örtlichen Gegebenheiten an. Und dass diese Anpassung und diese Anpassungsfähigkeit und auch der Wille, sozusagen das, was man vorfindet, nicht auszulöschen oder auszutauschen, sondern aufzunehmen, das ist etwas, was in Sizilien ganz, ganz stark beobachtet werden kann, was aber auch daran liegt, dass dort schon ein Schmelztiegel der Kulturen vorhanden ist. Auf Sizilien gibt es nämlich arabische Tradition, es gibt griechische Traditionen, auch die östliche Tradition der christlichen Kirche ist dort vorhanden. Es gibt auch jüdische Gemeinden vor Ort und all diese Mischung ist schon eine sehr multikulturelle Gesellschaft, auf die dann noch das normannische Element trifft und dieses normannische Element bereichert das Ganze, ersetzt es aber nicht, sondern schafft etwas, was ein Konvolut aus all diesem ist. Ja, also vieles von dem, was vorgefunden wird, die Vielsprachigkeit, die Architektur, die sehr, sehr elaboriert und wunderschön ist, das sieht man auch bis heute noch, wird übernommen. Es wird eine Verwaltung, eine griechische Verwaltung übernommen, die hochentwickelt ist. Es werden Repräsentationsformen aus Byzanz übernommen, die sozusagen das State of the Art der Zeit sind. Also man nimmt Vorbilder und Elemente, die man findet und setzt sie wie ein Puzzle neu zusammen und zwar in einer Weise, die ihresgleichen nicht kennt. Und deswegen ist das normannische Königreich Sizilien heute noch so ein Glanzpunkt und ist auch zu einem europäischen Kulturerbe erklärt worden. Und zwar das arabisch-normannische Sizilien. Und das ist etwas, was wir überhaupt oft bemerken, ob das jetzt in England ist oder eben in Sizilien, dass man diese Doppelung hat. Wir sprechen von anglo-normannisch, wir sprechen von arabo-normannisch oder eben auch anderen kombinierten Begriffen, was einfach zeigt, wir können das so gar nicht trennen, sondern es ist eine Mischkultur, die sozusagen sich einzelne Elemente aus den verschiedenen Bereichen zusammensetzt.
Bleiben wir jetzt mal bei den kulturellen Blütezeiten, die auch von den Normannen, speziell auch auf Sizilien ausgingen. Was zeichnete diese aus, jetzt zum Beispiel im Bereich Kunst und Architektur? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Also das sind diese Elemente, diese Architekturelemente, die aus den unterschiedlichen Bereichen benutzt werden. Also natürlich auch Handwerker, die spezialisiert sind, die dann nach Sizilien geholt werden oder die schon dort sind, um Monumente der Herrschaft zu erbauen, die bis heute einfach nur sprachlos machen. Ein Beispiel wäre der Normannenpalast mit der Capella Palatina, mit diesem wunderschönen arabisch angehauchten Holzdecke, die man gar nicht erfassen kann in ihrer vollen Schönheit, wenn man so unten das Ganze sieht. Oder die Mosaike, die eher an diese byzantinische Kunstform erinnern. Oder Inschriften, die einfach sowohl das arabische Element als auch das christliche, das östliche mit aufnehmen. Und da wäre dann auch die Kirchenarchitektur zu benennen. Also ich könnte jetzt kein Ende finden. Cefalù, Monreale, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Das heißt, dieses Multiethnische und auch Multikulturelle, davor profitierten auf jeden Fall auch beide Seiten davon. Sowohl die Normannen, die das auch gewohnt waren, Bräuche und Traditionen und verschiedene Ethnien miteinander zu verbinden und Vorteile daraus zu ziehen, als auch die lokale Bevölkerung auf Sizilien, die es eben auch schon gewohnt war, ganz verschiedenste Traditionen und auch Strukturen in sich zu tragen.
Ja, ich denke, dass die Normannen verstanden haben und das ist natürlich auch nicht einzig in der Geschichte. Ja, es gab auch andere Beispiele in der Hinsicht, aber sie haben verstanden, dass es nicht zum Erfolg führt, wenn man etwas ausradiert, dass man versucht, Dinge zu unterdrücken, weil man jetzt sich als großer Herrscher markieren will, sondern dass es viel geschickter ist, das aufzunehmen, zu respektieren, was an kultureller Tradition vorhanden ist und durchaus Veränderungen durchzuführen, aber das schrittweise zu machen. Und es verändert sich auch schrittweise über die Jahrzehnte der normannischen Herrschaft. Aber es ist kein Bruch und es ist nicht zu gewalttätig. Also es wird sehr oft von Toleranz geredet. Das ist einerseits natürlich richtig, andererseits auch wieder nicht, denn der Toleranzbegriff ist ein anderer, als wir ihn heute oft verstehen. Also es ist keine Toleranz um der Toleranz willen, sondern es ist eine zielgerichtete Toleranz. Man möchte etwas Bestimmtes erreichen, man möchte ein glänzendes Königreich, in dem diese wirklich vielfältige Bevölkerung, die da schon vor Ort ist, integriert wird und dann schafft man etwas, was das ermöglicht. Und das ist eben dieses bunte Sizilien.
Also es war aber eher eine pragmatische Toleranz als jetzt eine idealistische Toleranz, die in puncto Weltoffenheit vielleicht hinführt. Also man darf das jetzt auch nicht zu verklären.
Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Also man soll es nicht unterbewerten, aber man darf es auch nicht überbewerten. Ja, auch da gab es Negativbeispiele in der Geschichte, aber es ist etwas, was man sagen muss, was im Großen und Ganzen funktioniert hat. Und die Normannen hatten da, sage ich mal, nicht so viele Berührungsängste wie vielleicht jetzt andere und haben das relativ gut gemacht, was heute noch sichtbar ist. Deswegen haben wir so viele Beispiele. Auch wenn man Festungsarchitektur geht, da hat man viele, wenn man anfängt zu graben, was ja Archäologen ganz gerne tun, dann findet man eben arabische Reste, da hat sich dann eine ursprünglich byzantinische Festung reingesetzt. Die Normannen gehen dann auch wieder ran, jeder baut ein bisschen dran, aber alles ist noch im Prinzip da. Und man profitiert voneinander, übernimmt das ein oder andere, aber das bedeutet nicht, dass das ohne Konflikte abgeht. Ja, auch da ist Gewalt passiert, auch da gab es immer Gruppen, die zu leiden hatte, gab es auch Veränderungen, aber es gab eben auch positive Beispiele. Ja, und die betonen wir natürlich heute.
Jetzt hatten wir eben auch Kunst und Architektur. Wie sah es denn in puncto Wissen aus? Das antike Wissen ist quasi auch im arabischen Raum konserviert worden sozusagen. Hat das dann auch den Weg in das Normannische gefunden, wenn man jetzt an verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, an die Philosophie, an Mathematik oder Naturwissenschaften denkt?
Ja, also definitiv. Also Sizilien ist blüht in vielerlei Hinsicht. Also ist so eine Drehscheibe auch, die Europa mit dem Orient verbindet und mit dem gesamten Mittelmeerraum, wo sehr viel passiert, auch was Handel angeht, wo aber auch natürlich Wissenstransfer stattfindet. Denn der Hof in Palermo ist ein sehr, sehr multikultureller und ein sehr aufgeschlossener Hof, der auch viele, ob das jetzt Wissenschaftler oder Künstler oder Gelehrte sind, anzieht, ja, die anderswo beispielsweise fliehen müssen. Ali Trisi ist so ein Beispiel, der ursprünglich aus dem spanischen Großraum stammt, der praktisch seine Heimat findet am Hof Rogers II., stark gefördert wird, dann auch diese berühmte Tabula Rogeriana, also eine Weltkarte, die ihresgleichen nicht kennt, schafft. Ja, andere Wissenschaftler, die eben kommen und die ihr Wissen mitbringen. Auch Vielsprachigkeit ist ein Thema, ja, denn man muss ja die Dinge verstehen, um sie weitertragen zu können. Und da spielt Sizilien eine unheimlich wichtige Rolle, da es das Eingangstor für vieles ist, ob das jetzt Kunst oder Wissenschaft oder sonst andere Dinge sind. Ja, auch Textilien, alle tollen, fantastischen Textilien aus dem Mittelalter, die wir heute in Europa noch haben, oder vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele, haben eine Verbindung nach Sizilien, weil dort eine ganz hoch entwickelte Werkstätten für Elfenbeinarbeiten, für Textilarbeiten, für vieles andere eben entstanden, wo dann viel exportiert auch wurde.
Handelswege hattest du angesprochen. Es gab ja auch Bestrebungen der Normannen in Nordafrika. Aber das war jetzt nie von einer Langfristigkeit gekrönt. Das war jetzt nicht eine Expansion oder nicht eine Niederlassung, wie man es eben in Süditalien oder vielleicht auch in der Normandie oder in England hatte. Wieso? Was hat die Normannen davon abgehalten, tatsächlich auch in Nordafrika längerfristig Fuß zu fassen?
Naja, also das war gar nicht ihr Ziel, das war nie ihr Ziel. Man muss bedenken, dass zwischen Sizilien und Nordafrika Beziehungen bestanden, die schon sehr, sehr alt sind. Also da gab es im Prinzip immer Handel. Und dieser Handel wurde natürlich unter der muslimischen Herrschaft ganz stark betrieben. Der brach aber nicht ab, als die Normannen dann die Insel erobert haben. Und das wurde fortgeführt und das wurde sehr erfolgreich fortgeführt. Viel Gold wurde zum Beispiel gegen Getreide getauscht, denn man war in Nordafrika auch auf die Getreidelieferung aus Sizilien angewiesen. Ja, als die Normannen aber ihr Königreich in Sizilien aufgebaut hatten, haben sie natürlich, wie sie es gemeinhin so getan haben, den Horizont erweitert und geschaut, was man von Sizilien aus denn noch in den Blick nehmen kann. Und das ist natürlich das Mittelmeer als solches. Und Sizilien ist per se ja schon ein Seereich oder prädestiniert für ein Seereich. Das heißt, Kontrolle des Mittelmeers war ein großes Thema und damit auch Richtung Nordafrika. Und insofern hat diese Expansion in Richtung Nordafrika, diese Dominanz, die man dort hatte, mehr mit Kontrolle des Seeweges und mit der Schaffung von Basen zu tun, als mit dem Wunsch, eine Kolonie zu eröffnen oder auch irgendwas zu christianisieren. Das war nicht das Ziel, sondern das waren teilweise Nebenprodukte, dass man gesagt hat, okay, es gibt historisch gesehen, gab es da auch mal Erzbistümer, die richten wir jetzt wieder ein, weil wir sind ja Christen und das muss immer auch unser Anliegen sein. Aber das war ein Nebenprodukt, das war nicht das Hauptanliegen.
Jetzt haben wir viel von dem Verhalten von Normannen zu anderen Herrschaftsdynastien oder anderen Kulturen gesprochen. Wie war es denn untereinander, wenn wir jetzt mal auf die zwei verschiedenen Stämme, die sich ja dann in Kiewer Rus und Normannen abgesplittert haben, beziehungsweise auch die Varägergarde, die ja die Elitetruppe des byzantinischen Kaisers war und auch normannische Wurzeln hatte. Wenn die sizilianischen Normannen auf diese Varäger gestoßen sind, wie ist man sich da begegnet? Hat man eine gemeinsame Identität entwickelt?
Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass man eine gemeinsame Identität hat. Möglicherweise war dieses Wissen vorhanden, zumindest bei manchen, dass es eine Verbindung gab und gemeinsame Wurzeln, die irgendwo im Norden lagen. Aber als sie sich tatsächlich trafen und mit und gegeneinander gekämpft haben, ist das im Prinzip in den Hintergrund getreten. Trotzdem ist es natürlich aus historischer Perspektive wahnsinnig faszinierend, wie stark sich diese Wege immer wieder kreuzen. Ja, und die Varägergarde, die ja nach wie vor aus dem Norden quasi befüllt wurde oder befüttert wurde, dass die quasi dann immer mal wieder den Normannen gegenüberstand. Und interessanterweise, als Wilhelm der Eroberer dann England erobert hat, 1066, sind auch sehr viele Angelsachsen aus England geflohen. Und wohin sind sie geflohen? An den byzantinischen Hof und wurden Teil der Varägergarde. Und dann haben sie wieder gegen die Normannen gekämpft, allerdings diejenigen in Süditalien.
Wie ging denn die Zeit der Normannen zu Ende? Ging sie überhaupt zu Ende oder verschmolzen die Normannen so sehr mit anderen Dynastien oder Gesellschaften, dass sie zwar immer noch da, aber eben nicht mehr greifbar waren?
Im Prinzip hast du es jetzt fast schon ausgesprochen oder die Antwort quasi mit vorweggenommen. Tatsächlich ist es so, und das ist natürlich eine Herausforderung auch für unser Ausstellungsprojekt, dass die Geschichte der Normannen nicht endet. Also es gibt kein Ereignis und dann war es einfach zu Ende. Heute gibt es immer noch Normannen, wenn man so will, denn die Normandie besteht ja fort, wenn auch heute als Region in Frankreich integriert. Das ist etwas, was sehr besonders ist und was eventuell man auch unter dem Stichwort, wenn man es verwenden will, von Erfolg verbuchen kann. Denn tatsächlich ist ein Merkmal der Normannen, dass sie sehr stark eben in der Lage sind, aufzugehen. Auch nicht versuchen, ihre Identität als Normannen, was auch immer das ausmacht, beizubehalten und dann quasi zu schauen, sie zu bewahren und abzugrenzen gegen andere. Das heißt, überall, wo die Normannen waren, und wir werden eine ganze Reihe von Regionen vorstellen, dort blieben sie auch. Die gingen so in die lokalen Gesellschaften ein, dass sie nicht mehr nachweisbar sind. Weil wir alles auch auf viel kleinerer Ebene denken sollten. Also wir müssen nicht immer von Völkern oder Nationen oder andere Dinge reden, sondern ganz andere Dinge waren ausschlaggebend. Die Familie im größeren Sinne gesprochen, also nicht die Kernfamilie, sondern wirklich eine größere Familie. Man wollte deren Erfolg sichern, die den Kindern eine Zukunft geben. Das ist natürlich heute auch noch wichtig, ja. Aber das war es, was entscheidend ist. Und das haben die Normannen für sich gelöst und geschafft. Und jetzt als Gruppe sind sie dann aber zum Teil eben einfach verschwunden, aus dem Blick verschwunden, unter dem Radar geflogen, wie auch immer. Aber das ist eigentlich auch sehr, sehr schön, weil sie dadurch in gewisser Weise auch noch an vielen Stellen oder in vielen Regionen Europas Teil des eigenen sind. Wenn wir in Italien gehen und mit Leuten reden, dann sind die Normannen die eigenen. Gehen wir in die Normandie, ist es die eigene Geschichte halt. Und die, auch wenn die Engländer ein gespaltenes Verhältnis zu den Normannen haben, wissen sie, es ist Teil ihrer Vergangenheit und auch in der Gesellschaft vorhanden, dass das normannische Element einfach da war. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist und was alles irgendwie miteinander verbindet.
Gibt es auch irgendwie genetische Untersuchungen, die skandinavische DNA in sonstigen entlegenen peripheren Regionen Europas?
Also ich weiß nicht, ob es systematisch gemacht wurde. Ich glaube, punktuell gab es das durchaus. Aber etwas, was vielleicht das Ganze noch ein bisschen evidenter macht, ist das, dass es so im Volksmund tatsächlich in Italien bei einer physischen Beschreibung einer Person aus Süditalien durchaus den Ausdruck tipo normanno, also eines normannischen Typs, gibt. Denn tatsächlich gibt es in Sizilien von diesen Ursizilianern auch durchaus eine Fraktion mit blauen Augen, mit blondem Haar, auch dunklem Ton, aber was immer auf die Normannen zurückgeführt, dieses normannische Element. Mhm. Und deswegen, egal mit wem man redet, das kann einem in der Konversation passieren oder auch in Büchern, wenn jemand beschrieben wird, dass er als Normanne bezeichnet wird oder zumindest, dass er so aussieht.
Spannende Geschichte, sehr komplex, aber wir gehen daran, die Komplexität auch aufzubrechen und einfach zu vermitteln. Es ist noch ein Jahr bis zur Ausstellung Die Normannen. Im September 2022 geht es los. Wir werden noch den einen oder anderen Podcast und weitere Angebote dazu machen. An dieser Stelle vielen Dank, Viola.
Ich danke
für diesen
dir.
Podcast. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstellung und auf die kommenden Podcast-Folgen. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Ciao.
Tschüss.
Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.